Radiogeschichten. Sie ist eine beinahe schon mythische Gestalt, legendenumwoben wie Frida Kahlo. Alfonsina y el mar, Alfonsina und das Meer, sang Mercedes Sosa. Millionenfach ging das Lied um die Welt. Aber wer ist diese Alfonsina? Geboren wurde sie in der Schweiz als Alfonsina Storni. Die Vierjährige wanderte mit ihren Eltern nach Argentinien aus, wurde Schauspielerin, Journalistin und schließlich die bekannteste Dichterin der 1920er Jahre. Jetzt hat Hildegard Elisabeth Keller ihr Werk erstmals ins Deutsche übersetzt. Hören Sie die Erzählung »Eine Orange« von Alfonsina Storni. Es liest Johanna Lonski.
Im Haus des Bildhauers X fanden oft interessante Zusammenkünfte statt. Dort kamen Musiker, Literaten, Maler und Kunstliebhaber mit Stil zusammen. Es waren nicht wenige Damen anwesend, Ehefrauen, Töchter und Schwestern der Gäste. Man führte Gespräche, musizierte dann, rezitierte Gedichte und tanzte. Ein wenig Geselligkeit, ein wenig Intellektualität. Dieser Kreis bestand nicht aus Bohemiens, aber er war doch fröhlich und ohne Dünkel. Nach der Zusammenkunft blieben die Vertrautesten oft noch zum Abendessen im Atelier. Und diese improvisierten Abendessen, jeder war gleichzeitig Gast und Gastgeber, waren das Sympathischste und Herzlichste an diesen Treffen. Auch eine sehr reiche Ausländerin war regelmäßig dabei. Sie war weit gereist und beherrschte mehrere Sprachen perfekt. Eine große Musikerin und scharfsinnige Beobachterin. Sie bekannte, sie fühle sich wohl in Kreisen, wo die Seele für eine Weile ihre Pflicht vergessen könne, sich der Mühsal einer korrekten Rüstung zu unterziehen. Die Haltung jener Frau hatte die Gruppe, die sie in ihre Mitte aufgenommen hatte, ohne sie zu kennen, in ihren Bann geschlagen. Am meisten interessierte die Geschichte ihres Herzens. Sie sagte, sie sei Witwe, und das schlafende Feuer ihrer Augen bezeugte zweifelsfrei, dass sich diese Seele einmal am Leiden oder an der Liebe verbrannt hatte. Aber ihre Anwesenheit war rätselhaft. Sie folgte jedem Gespräch bis in die subtilsten, tiefsten Falten, ganz natürlich und als Freundin von allen und keinem. Sie verlangte Vertraulichkeiten, ohne selbst welche preiszugeben. Und sie gab sich der lärmenden Fröhlichkeit der Situation hin, ohne ihre Gelassenheit und Beherrschung zu verlieren. Die jungen Frauen und Damen, die ins Haus des Bildhauers kamen, duldeten sie wegen ihres Vermögens und ihrer Bildung. Aber dass sie ihr wenig Sympathie entgegenbrachten, war offensichtlich. Als die Dame einmal zu einer jungen Frau aufsah, die sie vom anderen Ende des Salons her von Kopf bis Fuß musterte, erkannte sie in ihrem Blick klar die Frage: »Wer bist du eigentlich, du Eindringling?« Doch das schien sie nicht zu verletzen, im Gegenteil. Wenn der Zufall sie in die Nähe jener jungen Frau führte, die sie zu fürchten schien, war es nicht ungewöhnlich, dass sie ihr zärtlich über den Kopf strich und fragte: »Haben Sie einen Schatz?« Oder sie machte ihr irgendein Kompliment oder blickte ihr mit verständnisvoller Güte in die jugendlichen Augen voller Hoffnung. Bei einem jener Treffen schlug jemand vor, einen bemerkenswerten Gast mitzubringen. Einen Burschen mit Wunderstimme. Er war Argentinier, Bauernsohn, seine außergewöhnliche Stimme eine Zufallsentdeckung. Sein Gutsherr wies ihn an, sie zu trainieren und auszubilden. Kurzum, der Bursche stand unmittelbar vor einer Europareise, denn nicht nur seine Stimme, sondern überhaupt sein musikalisches Talent versprachen einen großen Künstler. So wurde der junge Mann also mitgebracht. Er war braun gebrannt, wie jemand, der lange Jahre im Freien zugebracht hatte, von sehr gewöhnlichem Aussehen, und trug einen armseligen Anzug. Er wurde kaum wahrgenommen. Man kümmerte sich nur um ihn, wenn er sang, applaudierte dann und machte ihn mit Wiederholungen müde, denn seine Stimme war wirklich außerordentlich. Aber er blieb mehr als einmal in seinem von den anderen abgerückten Sessel in der Ecke sitzen, wobei er ohne Neugier die Leute und Sachen um ihn herum betrachtete. Die Ausländerin jedoch war beeindruckt von der außergewöhnlichen Sanftheit seiner Stimme und vom Kontrast, der zwischen dem unschuldigen Kindergesicht eines gutmütigen, sentimentalen Kerls und der kraftvollen Statur bestand. Sie hatte sehr wohl beobachtet, wie sich seine groben Gesichtszüge wie mit einem dünnen Schleier bedeckten, wenn sich seine Muskeln unter der Notenharmonie falteten. Er begleitete sich selbst. Merkwürdig war der Gegensatz zwischen seinen groben Fingern und der Raffinesse der Klänge, die sie hervorbrachten. Keine unter den anwesenden Frauen richtete jedoch das Wort an ihn oder erwies ihm eine Liebenswürdigkeit. Leises Getuschel kommentierte das Format seiner Schuhsohle, man befand sie für zu dick. Die Ausländerin näherte sich ihm und fand in den Augen des 18-jährigen Künstlers einen Anflug von Angst, Unschuld und Weichheit. Er war über diese Aufmerksamkeit höchst überrascht. Sie lud ihn ein, er möge sie zum Abendessen begleiten und bot ihm einen Platz zu ihrer Rechten an. Man aß fröhlich, verband ein Thema mit dem nächsten und der Junge erzählte von seinen Projekten, von den Schwierigkeiten, seine Europareise zu verwirklichen, von den verlorenen Jahren auf dem Bauernhof seines Vaters. Während er berichtete, dass ihm große Meister gesagt hätten, seine Stimme sei eine Jahrhundertstimme und sein schnelles Erlernen des Klavierspiels weise auf ein Genie hin, beobachtete die Ausländerin seine rauen, groben Finger, die sich fest um das Besteck klammerten, und seine Schüchternheit, mit der er das Glas an die Lippen führte oder die Gabel auf dem Stück Fleisch ablegte, ängstlich besorgt, keinen Lärm zu machen. Man ging zum Nachtisch über, begann Obst zu essen, und die Fremde schälte ihre Orange auf unkonventionelle Weise, gänzlich unbekümmert darüber, was sie tat. Das harte Tack eines gegen den Teller schlagenden Messers ließ sie plötzlich aufhorchen. Sie hob die Augen. Der junge Künstler führte einen Krieg gegen die Orangenschale, indem er die Schälmethode der Ausländerin nachahmte. Er blickte sie an und wurde so rot wie ein Kind, das bei einem Streich ertappt wird. Seine Verwirrung war so groß, dass er sich nicht mehr getraute, mit seiner Aufgabe fortzufahren, und er ließ nervös und beschämt die Frucht liegen, ohne sie zu essen. Das Ereignis blieb nicht unbemerkt, und obwohl es sich um eine Künstlerrunde handelte, kreuzten sich ein paar Blicke. Die Fremde sagte einige Worte, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber es entging ihr nicht, dass sich der Junge seines kleinen Missgeschicks bewusst war, und es war ihr, sie sähe seinen getrübten Blick. Als sich die Tischgesellschaft Stunden später am Ateliereingang verabschiedete, hieß die Ausländerin den ungebildeten Jungen in ihr Auto steigen. Da machte sich Staunen breit. Das war das erste Mal, dass sie sich eine Begleitung suchte. Unter den Umstehenden machte man unauffällige Zeichen. Sie grüßte zum Abschied, wie wenn sie nichts bemerkt hätte. Der Junge, der wie eine Maschine gehorcht hatte, fand kaum genug Zeit, um festzustellen, dass ihm da etwas Seltsames geschah. Als sie bei ihr zu Hause anlangten, sagte sie zu ihm: »Möchten Sie die Güte haben, mit mir hinaufzukommen? Ich möchte Sie zu einer Tasse Tee einladen. Es ist noch früh.« Sie ließ einen kleinen Imbiss auftragen, nachdem sie sich in einem kleinen, prächtigen Salon mit stilvollem Luxus niedergesetzt hatten. Der nervöse Junge sagte Ja und Amen zu allem und war stumm vor Verblüffung und Beunruhigung. Er stolperte über jeden Satz und geriet wegen kleinsten Dingen in Verwirrung. Von Zeit zu Zeit ließ er einen verstohlenen Blick zur merkwürdigen Frau hinüberschweifen und schien sie zu fragen: »Was möchtest du von mir?« Aber ihre Augen, Ihr Lächeln und ihre Worte gaben nur vollkommene Herzlichkeit zu erkennen und augenblickhaft eine verhohlene Zärtlichkeit. Sie saßen einander gegenüber. Da entfaltete sie eine vorzügliche weibliche Taktik und bot ihm alles an außer Früchten. Sie lachte liebenswürdig und sagte: »Gegen Mitternacht, wenn ich alleine bin, esse ich normalerweise nur Obst. Das tue ich, weil es mir der Arzt so verschrieben hat. Ich trage große Sorge für meine Haut.« Und während sie so sprach, versenkte sie die Gabel in einen Apfel. »Wetten wir, dass Sie mir den Gefallen tun, ihn zu schälen?« »Aber es gibt Dinge, die mich abergläubisch machen. Ich bin fähig, eine Frucht liegen zu lassen, wenn sie nicht meinen Regeln getreu geschält ist.« Und unter den ängstlichen Blicken des Jungen, der nichts verstand, schälte sie einen Apfel und nötigte ihn, es ihr gleich zu tun. Sie war so liebenswürdig, so taktvoll, so politisch klug im Blick auf diese Aufgabe, dass er sie mit großem Glück zu Ende führte. Auf den Apfel folgten andere Früchte, und so glitt eine lange halbe Stunde dahin mit Geplauder über seine Reise und Ratschlägen und Grundsätzen für sein Leben in den großen Hauptstädten Europas. »Wann reisen Sie ab?« fragte sie beim Austrinken des Tees. »Übermorgen. Ich habe schon alles vorbereitet«, antwortete er, indem er ihr erneut und immer gespannter in die Augen blickte. Da lächelte sie auf eigentümliche Weise und erklärte sich. »Sie gleichen sehr einem geliebten Bruder von mir. Sie haben das gleiche Lächeln, die gleichen Augen. Vielleicht hat der Wunsch, dass Sie ihn mir in Erinnerung rufen, mich zur Einladung bewogen, auch dazu, Ihnen meine Freundschaft und meinen Rat anzubieten. Nur, dass er schlanker ist als Sie, weil er sehr krank ist.« »Sehr krank? Was fehlt ihm denn?« »Tuberkulose.« »Ach so.« Einen Augenblick lang herrschte bedrücktes Schweigen. »Möchten Sie mir einen Gefallen tun?« »Was immer Sie wünschen.« »Singen Sie für mich und für sich selbst, was Sie wollen. Dort liegen Noten. Wählen Sie etwas. Ich werde Sie auf dem Klavier begleiten.« In den Augen der Frau lag eine so große Aufrichtigkeit, dass der Junge, nun viel ruhiger geworden, die Musikstücke zu durchsuchen begann. Erst in diesem Moment, da sich seine Nervosität ein bisschen gelegt hatte, bemerkte er die warme, gedämpfte Atmosphäre im Salon mit Kerzenlicht. Als sie sich ans Klavier setzte, bewunderte er die Weichheit ihrer Silhouette. Und wie von einer ihm unbekannten Verzückung übermannt und unter dem Schleier eines Traums, den man nicht begreift, sang er mit leiser Stimme, mit unendlichem Wohlbehagen, und betrachtete die bleichen Hände der fremden Dame, die sich über die Tasten bewegten, und lauschte den Tönen, die sie ihnen entlockte. Als er endete, enthüllte die Frau, über ihre Brust gebeugt, dem Blick des 18-jährigen Mannes das feine Weiß ihres Nackens. Sie hob die Augen zu ihm, nahm seine Hand und zog ihn an ihre Seite. Ohne dass er es vorhersehen konnte, liebkoste sie langsam seinen Kopf. »Armes Kind«, sagte sie. »Sie armes Kind, so voller Träume, Hoffnungen, so unschuldig, so erstaunt über alles, ihres eigenen Wertes so unbewusst. Sie können nicht mein Sohn sein, aber es ist, als ob Sie es wären. Seien Sie gut. Tragen Sie Ihren Kopf hoch. Lernen Sie zu hoffen, zu siegen, zu leiden.« Ohne etwas zu verstehen, aber wie durch etwas Nichtmenschliches betäubt, zu bewegt und zu staunend, um niedrige Gefühle zu hegen, beeindruckt von der Musik, von den kleinen Zwischenfällen des Tages, von der Aussicht auf seine Reise, von der weichen Hand dieser Unbekannten, die ihn zu lieben schien. In absoluter Vergessenheit ihrer körperlichen Hülle küsste er schweigend die Hand, die ihn liebkoste, und Tränen fielen auf sie. Das war alles, was zwischen der Ausländerin und dem jungen Künstler geschah, in einem Augenblick menschlichen Empfindens, allein um seiner selbst willen. Die Freunde der Fremden verloren sich in Mutmaßungen über ihre Beweggründe, obwohl einige wussten, dass sie zu intelligent war, um sich einer ordinären Laune hinzugeben, kam doch nicht einmal der hellste dieser Köpfe auf den Gedanken, dass es sich allein deshalb den übellaunigen Kommentaren von zweitklassigem Geschmack aussetzte, um einem armen, schlecht gekleideten und lächerlich gemachten Burschen, der mit seiner Wunderkehle einen der launigsten Schlüssel Gottes zu den Herzen besaß, zu mitternächtlicher Stunde beizubringen, wie man Früchte schält. Es ist schon so, dass gewisse Nuancen des weiblichen Einfühlungsvermögens für gewöhnlich weder vom hellsten Geist erahnt, noch von der brillantesten Vorstellungskraft vorhergesehen werden.
Johanna Lonsky las die Erzählung »Eine Orange« von Alfonsina Storni. Die Übersetzung aus dem Spanischen besorgte Hildegard Elisabeth Keller. Sie ist auch die Herausgeberin des Bandes »Meine Seele hat kein Geschlecht«. Erzählungen, Kolumnen, Provokationen von Alfonsina Storni. Das Buch ist im Verlag Limmat erschienen.